Willkommen zur Wochendämmerung vom 8. Mai 2026 mit einer skurrilen Nachricht,
Chatbots,
Project Freedom,
Elektromobilität,
Kanada in Jerewan,
dem neuen Euro-Ticket,
Schamjaff zu Ruanda,
Scheinkrisen,
einer guten Nachricht,
Vögelchen,
einem Limerick der Woche,
dem Börsenticker,
Holger Klein,
Katrin Rönicke und Katrin Rönicke.
Ich fange mit der skurrilen Nachricht an. Es gibt ja dieses Phänomen, dass Menschen, die sich eine große Reputation aufgebaut haben, diese Reputation auch mit dem Arsch selber wieder einreißen können.
Ich erinnere an Linus Pauling.
Ja, und in eine ähnliche Richtung geht die Geschichte um Richard Dawkins. Ich finde es besonders spannend, wenn die Leute Skeptiker sind. Also wenn es Leute sind, die eigentlich darüber berühmt geworden sind, dass sie was sehr Wissenschaftliches oder sehr Kritisches oder irgendeinen Wahn in Zweifel ziehendes publiziert haben und dann aber selber total irrationalen Scheiß und unwissenschaftlichen Scheiß von sich geben. Und in dieser Woche geht der vollen Skeptic Award, wie ich ihn jetzt einfach mal nenne, an Richard Dawkins. Und für alle, die ihn nicht kennen, was unwahrscheinlich ist, aber vielleicht, er ist Evolutionsbiologe.
Die Mutter aller Atheisten.
Auch das. Sein wichtigstes Werk ist von 1976, Das egoistische Gen. Mhm. Laut Spiegel der einflussreichste Biologe seiner Zeit und, wie du es schon sagst, die Mutter aller Atheisten, ist erst der Religionskritiker unserer Zeit. Er steht für einen neuen Atheismus und sein Bestseller in dem Bereich hieß Der Gotteswahn von 2006. Und, kleiner Nebenaspekt, er ist auch der Schöpfer des Begriffs Meme. Oder Meme, wie die Jugend sagt, weil er das sozusagen als kulturelles Gen konzipiert hat.
Also der Begriff des Memes ist ja viel älter als das, was die Jugend wir im Internet glauben, worüber wir reden, wenn wir darüber reden. Ja.
Voll, da gab es dieses Internet, wie wir es kennen, noch lange nicht. Na, jedenfalls hat Richard Dawkins in einem Beitrag diese Woche gesagt: If my friend Claudia is not conscious, then what the hell is consciousness for? Also was ist passiert? Seine Freundin Claudia hat ein Bewusstsein, denkt Richard Dawkins. Und ich finde, am besten hat es Georg Kammerer zusammengefasst, dem ich auf Instagram folge. Und deswegen würde ich das einfach mal kurz abspielen.
Richard Dawkins entwickelt gerade in aller Öffentlichkeit eine KI-Psychose. Der Typ, der dafür berühmt geworden ist, dass er Religion pauschal als Wahnvorstellungen bezeichnet hat, teilt gerade freiwillig mit der Welt seine quasi religiöse Wahnvorstellung, dass sein KI-Chatbot ein Bewusstsein hat. Wichtig übrigens, KI-Psychose ist kein Fachbegriff, ist keine Diagnose, ist ein Buzzword, aber beschreibt reale Phänomene. Ich habe einen Podcast dazu, Link in der Bio. Richard Dawkins schreibt gerade einen Roman und er hat dem Chatbot Claude seinen Roman zum Lesen gegeben. Und der Chatbot fand den Roman so toll und hat ihn so einfühlsam analysiert, dass Richard Dawkins überzeugt war, dass der Bot ein Bewusstsein hat. Und dann hat er ihn als erstes in Claudia umbenannt, weil natürlich hat der Bot nicht nur ein Bewusstsein, er ist auch noch eine Frau, die Richard Dawkins total toll findet.
Ja, also das ist die Geschichte. Deswegen auch Claudia, nicht Claude. Also der Chatbot, mit dem er gesprochen hat, heißt Claude. Er hat ihn Claudia genannt, weil muss ja eine Frau sein. Und letztendlich hat der Chatbot einfach gemacht, was Chatbots halt so machen. Die reden einem nach dem Mund, die sagen einem das, was man hören will, damit man da bleibt, damit man gut findet, mit ihnen zu reden. Und jetzt denkt halt Dawkins, dass dieser Chatbot ein Bewusstsein hat, dass das auch die nächste Stufe der Evolution sei. Und übrigens ist Dawkins auch der Meinung, dass es Transfrauen nicht gibt, aber anscheinend gibt es KI-Frauen.
Weil ich ja wusste, dass du dich um das Thema kümmern würdest, habe ich was gefunden aus diesem Jahr, erschienen an der Uni Stanford. Cheng et al. Haben die Verbreitung sozialer Unterwürfigkeit in 11 führenden großen Sprachmodellen gemessen. Ich weiß leider nicht, welche Sprachmodelle das waren, weil das hinter einer Paywall ist. Ergebnis ist, die Antworten der Modelle waren fast 50% schmeichlerischer als die von Menschen, selbst wenn die Nutzer sich unethisch, illegal oder schädlich verhalten haben. Da war ich gerade in diesem Bereich, weil ich eine Studie gefunden hatte diese Woche. Da ging es um KI-Chatbots. Die haben sich angeguckt, ob KI-Chatbots Einsamkeit induzieren oder sich Einsamkeit voraussagen lässt. Also personalisierte Unterstützung haben sie sich angeguckt. Lassen sich Voraussagen treffen über Einsamkeit bei Chatbots? Nicht unbedingt. Es gibt eine 12-monatige Längsschnittstudie mit etwas über 2000 Erwachsenen aus Großbritannien, den USA, Kanada, Australien. Gemessen haben sie KI-Nutzung und Einsamkeit. Der Fachbegriff dafür ist soziale Verbundenheit. Also wie groß ist deine soziale Verbundenheit, nicht wie groß ist deine Einsamkeit. Das macht man mit etablierten Fragebögen, also emotionale Isolation misst man, indem man fragt, wie einsam haben sie sich in den letzten 4 Monaten im Allgemeinen gefühlt. Mit einsam meinen wir, inwieweit sie sich emotional von anderen Menschen isoliert fühlen. Dann konntest du halt Antworten von gar nicht bis sehr, von 1 bis 4, was irgendwie erstaunlich wenig ist. Soziale Verbundenheit messen sie, indem sie gefragt haben, bitte denken Sie darüber nach, wie Sie sich in den letzten 4 Monaten insgesamt gefühlt haben und bewerten Sie anhand der folgenden Skala, inwieweit Sie den einzelnen Aussagen zustimmen oder überhaupt nicht zustimmen. Wobei dann auch wieder 8 Schritte der Zustimmungsfähigkeit waren. Willst du die einzelnen Items wissen? 20 Stück sind?
Weiß nicht, das ist schon interessant.
Ich habe es maschinell übersetzen lassen. Ich fühle mich von der Welt um mich herum abgekoppelt. Ich fühle mich wie ein Außenseiter. Ich habe kaum das Gefühl, mit anderen zusammenzugehören. Ich fühle mich den meisten Menschen gegenüber distanziert. Ich bin im Einklang mit der Welt, ihr Ficker. Ich fühle mich eng mit anderen verbunden. Ich fühle mich mit Menschen verbunden, die meine Interessen teilen. Ich fühle mich wohl in meinen Beziehungen zu anderen und
okay,
so weiter und so fort.
Ich würde sagen, ne? we get the point. Mhm.
Dann haben sie noch gefragt, ob sie in den vergangenen 4 Monaten soziale Belastungsfaktoren erlebt haben. Beziehungsende, ein Umzug, neue Beziehung oder Geburt eines Kindes. Dazu haben sie eingeholt Selbstauskünfte zur KI-Nutzung, zur emotionalen Unterstützung und haben 2 Dinge gesehen. Weniger sozial Verbundene greifen öfter zu KI-Companions, so haben sie die genannt. Und ein langfristiger Effekt ist, KI-Nutzung erhöht die Einsamkeit, statt sie zu mindern. Mhm. Das heißt, kurzfristig trösten die Dinger, langfristig verstärken sie deine Isolation. Außerdem neigt KI dazu, und da sind wir wieder bei Dawkins, übermäßige Zustimmung auszuspielen. Das heißt, da hast du dann nochmal ein Risiko für vulnerable Gruppen. Mhm. Die AutorInnen sagen aber auch selbst, die Arbeit ist nur exploratorisch. Das heißt, sie sehen Zusammenhänge, können aber keine starken Schlussfolgerungen ziehen, wie sie es nennen. Also Korrelationen, Zusammenhänge, beweisen nicht notwendigerweise Kausalität, also eine Ursache-Wirkungsbeziehung. Mhm. Sie schreiben auch, wir brauchen mehr Forschung, was wir sowieso brauchen. Und dann habe ich unterwegs noch eine Arbeit gefunden aus 2024 über Einsamkeit und Social-Media-Nutzung.
Mhm.
Die referiere ich jetzt nicht komplett, sondern nur die Ergebnisse. Die haben über 9 Jahre geguckt und in den Niederlanden über 9 Jahre geguckt und haben gesehen, dass sowohl aktive als auch passive Social-Media-Nutzung mit Einsamkeit zusammenhängen,
korreliert.
Passive Nutzung führt, Kausalität, zu mehr Einsamkeit. Anzunehmen, dass aktive Nutzung auch zu mehr Einsamkeit führen würde, halten sie aber für verfrüht, haben sie geschrieben.
Mhm. Ja, schauen wir mal wieder in den Iran und in den Irankrieg und was da so passiert. Ich habe gedacht, ich mache mal so eine Zusammenfassung. Was ist seit 1. Mai, also seit letztem Freitag passiert? Vor einer Woche am 1. Mai war die Waffenruhe. Es gab Friedensgespräche und eine Deadline drohte auszulaufen. Also die Waffenruhe eben nicht verlängert zu werden. Am Sonntag, den 3. Mai, hat Donald Trump dann verkündet, dass er jetzt Project Freedom starten würde. Project Freedom, das war ein Projekt, da sollten Schiffe, die in der Straße von Hormuz gestrandet sind oder feststecken, sollten, also nicht gestrandet, nicht wortwörtlich gestrandet, aber ne, also nicht
stranded
nicht wörtlich,
assets.
Genau. Die sollten eben von den USA irgendwie begleitet werden. Auf Nachfrage hieß es dann aber aus dem Weißen Haus jetzt nicht durch die Navy, aber irgendwie sollten feststeckende Schiffe eben in dieser Straße unterstützt werden,
moralisch
weiterzukommen. Ja, wahrscheinlich mit irgendwelchen Flugzeugen oder irgendwas so. Iran hat noch am selben Tag gedroht, jede Aktivität der USA sehen wir als Verstoß gegen die Waffenruhe, sprich, würden halt schießen. Und gleichzeitig, auch alles noch Sonntag, hat Trump behauptet, die Gespräche mit Iran verlaufen sehr positiv. Das war Sonntag, Montag, 4. Mai, angeblich der Beginn von Project Freedom. Trump hat gepoltert, man werde die iranischen Kräfte wegpusten, wenn sie nur versuchen würden, die US-Schiffe daran zu hindern, die Straße von Hormuz zu öffnen. Poltern kann er ja sehr gut, aber dann Dienstag. Dienstag, 5. Mai, sehr viele verschiedene Botschaften von 3 verschiedenen Leuten aus der US-Regierung. Ich fange mit Marco Rubio an, der Außenminister. Der hat nämlich erstmal Operation Epic Fury für beendet erklärt. So hieß ja diese Gesamtoperation, die da im Februar gestartet wurde. Jetzt ginge es nämlich darum, Project Freedom durchzuführen. So, also Project Freedom löst Operation Epic Fury ab. Dann kam Pete Hegseth. Also jetzt nicht chronologisch, aber Pete Hegseth hat am selben Tag behauptet, dass die USA erfolgreich einen Weg durch die Meerenge gesichert hätten und dass jetzt hunderte von Schiffen darauf warten würden, die Meerenge passieren zu können. Zitat, wir wissen, dass die Iraner deswegen beschämt sind, denn sie haben gesagt, sie kontrollieren die Meerenge, das tun sie aber nicht. Zitat Ende, Hegseth.
Montag immer noch, ne?
Wir sind bei Dienstag. Wir sind bei
Verzeihung.
Dienstag. Montag hat Project Freedom gestartet.
Ja.
Dienstag,
ich bin durcheinander gekommen.
Kommen jetzt so verschiedene Statements. So, also er sagt, die Iraner kontrollieren es nicht. So, inzwischen ist klar, dass Project Freedom tot ist, weil die Saudis nicht mitgemacht haben. Das haben wir aber erst später erfahren. Ein paar Stunden nachdem Hegseth und Rubio diese Statements gemacht haben, hat Trump dann verkündet, ja, also Project Freedom sei jetzt pausiert, angeblich um die Friedensgespräche mit dem Iran fortsetzen zu können. Dass das nicht der echte Grund ist, erfahren wir erst am Donnerstag, dem 7. Mai, also nochmal 2 Tage später, als NBC berichtet hat, dass Saudi-Arabien diese US-Operation so schlecht gefunden hat, dass sie einfach gesagt haben, nö, ihr seid hier nicht mehr willkommen, ihr könnt unseren Luftwaffenstützpunkt nicht nutzen für diese ganze Operation und mit euren Flugzeugen nicht durch unseren Luftraum fliegen.
Willst du vielleicht sowas wie einen Börsenticker machen? Gibt da bestimmt auch irgendwo ein Nachrichtenmedium, das immer wieder so Überschriften raushaut, die man einfach wegtickern kann.
Ja, naja, das Problem ist ja tatsächlich, ich mache jetzt hier eine Übersicht, aber jedes einzelne dieser Meldungen ist eine Nachricht und wird berichtet und wird irgendwie in irgendwelchen Live-Blogs geschildert und so.
Und ständig müssen wir die Fresse von Donald Trump sehen, seit Jahren.
Voll. So. Und naja, also NBC sagt eben, also Trump hat es eben nicht geschafft. Der hat dann versucht, mit Mohammed bin Salman, also dem Kronprinzen von Saudi-Arabien, zu telefonieren und ihn davon zu überzeugen, hat aber nicht geklappt. So. Das war eine Woche Irankrieg. Und wenn man sich anschaut, wo standen wir Freitag, 1. Mai und wo stehen wir Freitag, 8. Mai, dann muss man sagen, es ist unterm Strich nichts passiert.
Ist irgendwas passiert in den letzten 4 Wochen? Hat sich irgendwas am Zustand da geändert?
Absolut nicht. Und das hat ganz schön deutlich gemacht diese Woche Phillips O'Brien in seinem Newsletter. Das ist ein Experte, der sich mit diesem ganzen Militärkrempel auseinandersetzt und immer wieder darüber schreibt, sowohl über Iran als auch über Ukraine. Und der nochmal deutlich gemacht hat, also eigentlich ist das so seit dem 1. April. Wir hören ganz viel Getöse. Es werden Dinge angedroht. Es werden Dinge angedroht und dann doch nicht gemacht und. Und es gibt außer diesem Gepolter und Gedrohe und Ankündigungen und Versprechen unterm Strich nichts seit 1. April, was die Situation verändert hätte. Und darum berichte ich hier davon auch ansonsten so selten, weil es einfach Woche für Woche, wenn man sich anschaut, was war vor einer Woche und was ist jetzt, muss man sagen, es ist eigentlich nichts passiert.
Was halt passiert ist oder was weiterhin passiert ist, dass die Straße von Hormuz dicht ist. Sagt man nicht Hormuz oder Hormuz?
Hormuz, glaube ich.
Dann sage ich Hormuz. Hammer Ausgeglichenheit. Ja. Binnenpluralität. die ist halt, die bleibt halt zu. Und die weltweite Versorgung mit Öl und eben sämtlichen übrigen Produkten und Vorprodukten, die aus der Region kommen, das ist ja dann auch Dünger, schieß mich tot, die bleibt halt mindestens angespannt, wenn nicht sogar sehr gespannt. Also es gab dann irgendwann die Tage, ich weiß gar nicht, ich habe sie mir leider nicht abgespeichert, eine Meldung, dass China Düngerexport untersagt hat, worunter jetzt die Thais leiden, die den Dünger in China gekauft haben. Also das Ding, das bleibt bestehen, das köchelt langsam weiter und zwar irgendwann, bis die Milch dann oben aus dem Topf rausploppt, vermute ich mal.
Ja, und wir in vielen Ländern läuft es gerade auf eine Lebensmittelkrise hinaus.
Genau.
Ne?
Ja. Was es macht, ist, es erhöht die Treibstoffkosten. Und zwar dramatisch, wie wir gerade sehen, an der Tankstelle, kann ja wirklich jeder und jede sehen. Und da habe ich ein interessantes Stück gefunden von David Fickling. Entschuldigung, ich bin so low, ich bin so eine arme Sau. Von David Fickling, der ist Kolumnist bei Bloomberg. Der schreibt Überall dort, wo ein Liter Diesel mindestens 10-mal so viel kostet wie eine Kilowattstunde Strom, amortisieren sich die Mehrkosten für einen Elektro-LKW innerhalb von 12 bis 14 Monaten.
Das ging schnell.
Diese Branche plant langfristig, ja. Das sind ja große Investitionen, die du da machst. So ein Ding kostet 100, 150.000 Euro oder sowas. So, in 12 bis 14 Monaten amortisiert sich. Es gibt bei Bloomberg eine Grafik, wie der Abstand zwischen Diesel und Kilowattstunde ist. Wenn du in Deutschland guckst, die haben einen durchschnittlichen Dieselpreis 2025 genommen. Vor den Problemen, die wir jetzt haben. Und da war der Abstand schon vierfach. Das heißt, in Deutschland würden sich die Mehrkosten so in ungefähr 3 Jahren amortisieren. Das heißt, vermutlich ist jetzt schon der Elektro-LKW billiger, weil der ja auch wartungsärmer ist. Mhm. Du hast halt noch so ein Problem mit der Ladeinfrastruktur und sowas. Ja. Er schreibt, nach meinen Berechnungen erfüllen derzeit Länder, auf die etwa 40% des Dieselbedarfs entfallen, dieses zehnfache Verhältnis. Selbst wenn man die durchschnittlichen Dieselpreise für 2025 betrachtet, also vor dem Anstieg der Kraftstoffkosten aufgrund der Krise im Nahen Osten, wird mehr als ein Drittel des Diesels in Ländern verbraucht, in denen er mindestens 9-mal so viel kostet. Das ist also so ein Kipppunkt irgendwie.
Ja.
Bloomberg hat so ein, Bloomberg NEF heißt das, das ist so ein Datenaggregations- und Auswert- und Prognoseabteilung. Laut Bloomberg NEF werden Elektro-LKW bis 2030 überall dort, wo das Vielfache über dem Vierfachen liegt, den Diesel vom Markt verdrängen.
Mhm.
Das heißt, wir haben hier noch 2-3 Jahre, bis in Deutschland das anfängt, den Diesel vom Markt zu verdrängen. Nach dieser Kennzahl werden selbst Ölstaaten wie Saudi-Arabien Batterien als kostengünstiger empfinden.
Ja.
Reuters schreibt doch, der Betrieb von Elektro-LKW ist kostengünstiger. GL Consulting ist halt so eine Beratungsbude, die sie haben da rechnen lassen. GL Consulting schätzt, dass die Gesamtkosten für einen Elektro-LKW einschließlich Anschaffungskosten sowie Kraftstoff- und Betriebskosten über eine Laufleistung von 1 Million Kilometer bei den derzeitigen Kraftstoffpreisen nur halb so hoch sind wie die eines vergleichbaren Diesel-LKWs. Fickling schreibt, die Folgen dessen könnten den Aufstieg der Elektro-PKW wie eine Nebensächlichkeit erscheinen lassen. Weil trotz ihrer geringeren Anzahl verbrauchen nämlich LKW und Busse ungefähr so viel Kraftstoff wie alle PKW und Motorräder zusammen.
Mm.
So, geht auch aufs Ladeproblem ein, schreibt auch, also ein größerer Artikel bei Bloomberg. Die Chinesen, die bauen gerade große Batterietauschstationen, damit die halt auch Langstrecke fahren können. Ja. Weil die LKW haben halt nur so irgendwas 200, 300 Kilometer Reichweite. Das meiste kannst du damit machen, aber China ist sehr groß, Europa ist sehr groß, Langstrecke schaffst du damit nicht. Die bauen halt riesige Tauschstationen,
super,
wo immer Batterien drin sind,
ja,
die, wenn der Strom billig ist, diesen Strom speichern können.
Ja.
Und wenn dann Dunkelflaute, ja, wenn dann Dunkelflaute ist oder wenn man das Netz stabilisieren will, was man muss, ja, dann können diese Dinger wie ganz normale Batteriespeicher funktionieren. Also das, was Deutschland am liebsten mit Gasbrennern machen wollen würde. Also
cool.
die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass in den nächsten 3 Jahren es Peng macht und die Diesel-LKW sehr zügig aus dem Markt verdrängt werden.
Ja, vor allem, ich höre doch da schon die totale Business-Opportunity und auch in Deutschland gibt es noch geschäftstüchtige Menschen, die sowas dann ja auch bauen können.
Naja, die Hersteller, also die europäischen Hersteller sind ja dabei, die bauen ja Elektro-LKW, aber die Chinesen skalieren
die
halt.
Die LKW, ich meine jetzt auch solche Tauschstationen, wo dann...
Ach so. Ne? Ja, nee, das werden die Chinesen bauen. Wer soll das denn hier machen? Naja, am Ende wird also das Einzige, was hier noch ein bisschen helfen könnte, ist dann diese so eine Abschottungspolitik der EU zugunsten der europäischen Automobilindustrie.
Mhm.
Oder LKW, was ja auch ein Automobil ist letztlich. Damit werden sie das noch ein bisschen ausbremsen, aber ansonsten würde ich mal denken, dass der Fisch im Netz ist, der Drops gelutscht.
Mhm.
Gibt's noch eins, was man da sagen kann? Wir Synonyme bitte in die Kommentare. Der Drops gelutscht, der Fisch im Netz.
Schauen wir mal nach Jerewan. Das ist die Hauptstadt von?
Im Prinzip weiß ich das.
Mhm.
Aber.
Genau, das ist die Hauptstadt von Armenien.
Mhm.
Und da war diese Woche ein Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft, kurz EPG. Die EPG, das ist ein informelles Treffen von verschiedenen Staats- und Regierungschefs, also so ein bisschen wie Davos. Da kommen Leute aus fast 50 Ländern zusammen, darunter natürlich auch die Staats- und Regierungschefs der EU, also die Mitgliedstaaten der EU, aber darüber hinaus auch noch Länder, die, wie es heißt, die grundsätzlichen Werte der EU weitgehend teilen und ich sage oder das behaupten, um mit am Tisch sitzen zu können. So, ja. Darunter auch die Türkei, Albanien, Großbritannien, die Ukraine.
Auch Deutschland teilt diese Werte weitgehend.
Eben, aber wir sind ja auch Teil der EU, also wir sind eh dabei. Und ganz neu, seit diesem Jahr, Kanada.
Ja, sehr gut.
Das ist eine der bemerkenswerten Entwicklungen rund um diese Gruppe. Die Gruppe gibt es seit 2022. Das war eine Initiative von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, der eben gesagt hat, wir müssen angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine irgendwie es schaffen, den europäischen Zusammenhalt über die EU hinaus zu stärken. Also Verbündete finden und so weiter. Und jetzt ist eben Kanada mit dabei. Regierungschef Mark Carney kam Montag in Jerewan an. Und wir erinnern uns an Carneys Jahrhundertrede letztes Jahr in Davos, die also in Europa, glaube ich, immer noch nachhalt, wo er ja unter anderem gesagt hat, die regelbasierte internationale Ordnung existiert nicht mehr.
Jo.
Und aber auch, mittlere Mächte müssen zusammen handeln, sonst landen sie auf der Speisekarte.
Mhm.
Und jetzt ist er also bei der EPG dabei. Und das zweite Bemerkenswerte ist eigentlich die Wahl des Ortes an sich. Weil Jerewan, Armenien, kurze Erinnerung.
Stimmt, ja, da war ja noch was mit Russland und ja.
Armenien ist ja lange in einem sehr erbitterten Krieg um Bergkarabach mit Aserbaidschan gewesen. Und in diesem Krieg stand die Türkei im Grunde an der Seite Aserbaidschans, hat die auch versorgt mit Militärequipment und so. Und eben Russland angeblich an der Seite Armeniens.
Ich sag angeblich. Dass es dann drauf angekommen ist, ne?
Genau, weil Russland hat nicht wirklich viel geholfen, war in der Ukraine total beschäftigt. Und das hatte ja dann auch Aserbaidschan genutzt, um eben Tatsachen zu schaffen in Bergkarabach. Trotzdem galten eigentlich bis vor kurzem so die Beziehungen zwischen Jerewan und Moskau, also Armenien und Russland, noch als ziemlich stark. Und dass jetzt der Premierminister, Pashinyan heißt der, in seiner Hauptstadt die EPG empfängt, das gilt halt auch als ein Zeichen der Abkehr von Russland. Was gut ist.
Ja.
Aber auch gefährlich ist, weil Pashinyan ist mitten im Wahlkampf. Im Juni sind Parlamentswahlen.
Ja.
Und seine Partei, die heißt übersetzt ungefähr Bürgervertrag, die sieht sich drei Oppositionsparteien gegenüber, die alle russlandfreundlicher sind.
Okay.
Das heißt, einerseits könnte man sagen, okay, das ist jetzt irgendwie Wahlkampfhilfe, ja, indem man da jetzt Armenien die Möglichkeit gibt zu zeigen, so hey, guck mal, die kommen alle zu uns, sogar Kanada ist dabei.
Kanada, die sind hergeflogen.
Ja. Ja, also es könnte schon sein, dass das hilft und dass auch vielleicht viele Armenier sagen, wir wollen EU-Nähe, wir finden es gut. Aber Thomas de Waal, ein Experte für die Kaukasusregion, der bei Carnegie Europe irgendwie engagiert ist, der sagt, dieses Land selbst verdient die volle Aufmerksamkeit Europas. Es steht am Rande eines schmerzhaften, aber transformativen Friedensabkommens mit Baku, also mit Aserbaidschan. Das zur Wiedereröffnung der beiden langen Grenzen zu Aserbaidschan und Türkei führen wird, die seit den 1990er Jahren geschlossen sind. Also das Land hat eine historische Gelegenheit, seine übermäßige Abhängigkeit von Moskau zu lockern, da der Krieg in der Ukraine Russland sowieso ablenkt und auslaugt. Zitat Ende. Das heißt, wir sehen da gerade, alte Feinde könnten sich annähern, also Türkei und Armenien, aber auch vielleicht Aserbaidschan und Armenien. Kanada hat jetzt einen neuen Feind direkt nebenan, kommt also auch dazu. Und Armenien mit einer neuen Orientierung in Richtung EU, das könnte wirklich ein Start für was richtig Cooles sein. Aber wie gesagt, die Leute treffen sich informell. Und ob die ganze Sache Pashinyan jetzt schadet oder nutzt, ist unklar. Und die Taz bringt das Risiko, was da auch ist, auf den Punkt. Die schreiben nämlich, verliert er, droht innenpolitische Instabilität und außenpolitisch womöglich der nächste Krieg. Europa zeigt Präsenz, aber hat keine Strategie. Und das ist die unbequeme Wahrheit hinter den Bildern aus Jerewan. Eine schöne Kulisse, große Worte, wenig Substanz.
Zitat. Das ist Europe in a nutshell. Präsenz, aber keine Strategie. So.
Und so geht ja Europa schon seit vielen, vielen Jahren mit Armenien leider auch um.
Ja.
Ne?
zurück ins Inland, einer FAU zusammen mit dem IFO-Institut und der Uni Salzburg war es, glaube ich, ist eine Studie entstanden, die sich das 9-Euro-Ticket angeguckt hat. Mhm. Wir haben im Sommer 22 das 9-Euro-Ticket gehabt. Das war Nahverkehr bundesweit für 9 Euro. Wir erinnern uns, 2,5 Milliarden Euro hatte die Nummer gekostet. Der Tankrabatt im selben Zeitraum hatte übrigens 1 Milliarde mehr gekostet. Angeguckt hat die Arbeit sich das Verkehrsaufkommen bei Autos und die Nachfrage und Pünktlichkeit bei der Bahn. Dazu haben sie Mobilfunkdaten ausgewertet, Verkehrszählungen und Zugankunftsdaten. Es gibt anscheinend gibt's eine spezielle Zugankunftsdaten, finde ich auch ganz interessant. Mhm. Bahnfahrten haben um ein gutes Drittel zugenommen, vor allen Dingen bei Freizeitfahrten und Ausflugsfahrten. Das haben sie gesehen, weil hauptsächlich am Wochenende und in Touristengebieten die Zunahme war.
Sylt.
So, ne? Verspätungen haben um ein knappes Drittel zugenommen.
Ja, klar.
Vor allen Dingen im Regionalverkehr. Das ist auch teilweise auf den Fernverkehr übergeschwappt, natürlich. Klar, ja,
so, wenn da alles voll halt bei steht. Der Bahn.
Ja. Der Autoverkehr ist währenddessen nur sehr leicht gesunken, je nach Datensatz, den sie ausgewertet haben, zwischen 1 und 5%. Also Verdrängung des Autoverkehrs hat fast nicht stattgefunden. Mhm. Oder nur sehr, sehr gering. Sie haben einen sozialen Wert dieser ganzen Aktion errechnet. Das ist jetzt, also sozialer Wert ist dann so Entlastung bei den Lebenshaltungskosten, erhöhte Teilnahmemöglichkeiten, sowas. Das haben sie nicht direkt monetär berechnet. Also das
ist auch schwer.
Ist schwierig, ja. Genau. Sie haben es abgeleitet aus einer systematischen Literaturauswertung über soziale Lern- und Inklusionseffekte. So, daraus haben sie einen Wert gebildet. Jeder ausgegebene Euro für das 9-Euro-Ticket hat 1,60 Euro sozialen Wert gebracht. Ja. So, jede eingesparte Tonne CO2 durch das 9-Euro-Ticket hat 6.000 Euro gekostet. Also es ist ziemlich viel Geld für eine Tonne CO2.
Ja, das stimmt.
Das heißt, das 9-Euro-Ticket war eine gut und kurzfristig wirksame soziale Maßnahme, taugt zum Klimaschutz aber praktisch gar nichts.
So.
Außerdem, wenn du solche Stunts machen willst, das ist auch ein Ergebnis dieser Studie, braucht der öffentliche Verkehr größere Kapazitäten.
Ja gut, das haben wir ja auch gemerkt. Ne?
Ja, das heißt, würden wir, aber ich finde das Ergebnis, ich finde das ganz interessant, würden wir eine freundlichere Gesellschaft sein wollen, hätten wir da zwei Stellschrauben, beziehungsweise eine unmittelbare und eine mittelbare. Wir könnten damit anfangen, die Bahnkapazitäten zu erhöhen und in gleichem Maße das Deutschland-Ticket billiger machen. Und zwar so lange, bis es allen gut geht, bis vielleicht diese 1:1,60 Verhältnis erreicht ist irgendwie. Mhm. Könnte man sich ja mal überlegen, sowas zu tun. Ein paar Zahlen habe ich noch rausgekramt. Das Deutschland-Ticket zu 63 Euro, wie wir es gerade haben, kostet Bund und Länder 3 Milliarden im Jahr. Das Dieselprivileg, also weniger Steuern als auf Benzin, kostet zwischen 7 und 8 Milliarden im Jahr.
Mm.
Die Dienstwagensubventionen kosten, je nachdem wer rechnet, mindestens 3 Milliarden. Die böse Rechnung ist über 13 Milliarden
okay.
im Jahr.
Okay.
Ja, also 9-Euro-Ticket, genau. Wenn man die Prioritäten auf das Miteinander setzt, ist das 9-Euro-Ticket eine super Idee gewesen. Nur leider hatten wir nicht genug Platz in den Zügen.
Ja, klingt nach einer plausiblen Zusammenfassung. Schauen wir mal nach Frankreich und ein bisschen auch nach Ruanda. Es ist lange her. Der Völkermord von Ruanda war vom 7. April bis Juli 1994. Hat, je nachdem, wen du fragst, zwischen 800.000 und 1 Million Opfer gefordert und wurde dann juristisch vor allem durch den Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda aufgearbeitet. Es gab insgesamt 93 Verfahren und 61 Verurteilungen im Rahmen dieser Aufarbeitung. Und trotzdem blieben einige TäterInnen verschont, und zwar bis heute. Und nicht wenige davon leben oder lebten in Frankreich. Und eine ist Agathe Kansiga. Wer das ist und warum es mit einiger Verspätung jetzt doch eine Ermittlung gegen sie gibt, das erzählt uns die Scham.
Ja, ich glaube, ich fange heute mal mit der Vergangenheit an und nicht mit dem, was jetzt passiert, nämlich 1994, Ruanda. Wo eben über 1 Million Menschen innerhalb kürzester Zeit ermordet werden. Und einer der Menschen, eine der Frauen, die dafür mitverantwortlich gewesen sein soll, die lebt seitdem unbehelligt in Paris. Und erst jetzt, 32 Jahre später, dann nimmt die französische Justiz sie wirklich ins Visier und ihr Name ist Agathe Kanziga. Wer ist die Frau? Sie ist die Witwe des damaligen ruandischen Präsidenten Habyarimana. Damals, als der Völkermord an den Tutsi begann, das hat ja damit begonnen, dass es einen Flugzeugabschuss gegeben hat. Nämlich das Flugzeug von dem Präsidenten Habyarimana wurde abgeschossen im April 1994. Und das war sozusagen auch der Startschuss für den Völkermord an den Tutsi. Und Agathe Kanziga soll eine sehr große Rolle gespielt haben bei diesem Völkermord. Sie soll eine der Dreh- und Angelpunkte eines inneren Zirkels um den Präsidenten Habyarimana gewesen sein. Eines Zirkels, wo eben nur Hutu-extremistische Hardliner Teil davon waren, die eben genau diesen Völkermord an den Tutsi geplant und ausgeführt haben. Ja, und Agathe Kanziga ist dann nach dem Tod, unmittelbar nach dem Tod ihres Mannes, auf Veranlassung von François Mitterrand mit einem französischen Militärflugzeug nach Paris geflohen damals und lebt dort bis heute mit 83 Jahren ohne gültige Papiere. Und jetzt am 6.5.2026, also 32 Jahre später, da hat das Pariser Berufungsgericht entschieden, ja, wir gucken ein bisschen mehr in die Geschichte von Agathe Kanziga rein. Wir gucken uns Agathe Kanziga ein bisschen näher an. Die Ermittlungen gegen sie werden also wieder aufgenommen. Wenn ich sage wieder aufgenommen, dann ist es eben, weil im August 2025 wurde das Verfahren gegen sie erst einmal eingestellt und dann eben auch für nichtig erklärt. Da hat dann eine NGO sich gemeldet und sehr, sehr laut darum gekämpft, dass eben das nicht gemacht wird, hat dann Berufung eingelegt und gewonnen mit der Begründung, die Ermittlungsrichter, die hätten sie nur 3 Tage lang untersucht, nämlich die hätten nur die 3 Tage untersucht, nämlich die Zeit zwischen dem 7. und dem 9. April 1994, also die Tage zwischen dem Flugzeugabschuss und ihrer Flucht nach Frankreich. Und in diesen 3 Tagen, da war natürlich wenig zu finden, weil sie ja genau in diesem Zeitraum das Land verlassen hat. Dass es überhaupt zu diesem 6. Mal gekommen ist, das ist ein langer, langer Kampf gewesen, ein sehr frustrierender, sehr langwieriger juristischer Kampf. Es ist zudem tatsächlich auch ein Kampf gegen die Zeit, denn wie gesagt, die Dame ist ja schon in ihren 80ern, die auf der Anklagebank eben sitzt. Und sollte sie sterben, wird das Verfahren ja auf jeden Fall automatisch eingestellt. Wer genau steckt dahinter, also hinter diesem juristischen Erfolg, würde ich jetzt mal nennen? Wie gesagt, es ist diese eine NGO. Es ist eine französische NGO, die heißt Collectif des Partis Civils pour le Rwanda oder auch kurz CPCR. Und die sind schon sehr lange an dem Fall dran, an dem Fall Kanziga, aber auch an sehr vielen anderen Fällen, nämlich schon seit 2007, 2008, kämpfen sie vor französischen Gerichten, nämlich gegen genau solche mutmaßlichen Völkermörder, die in Frankreich leben. Frankreich liefert sie nicht nach Ruanda aus. Formal sagen sie, es ist wegen juristischer Einwände. CPCR sagt, diese Einwände seien vorgeschoben. Wir werden also sehen, was daraus folgt. Es gibt parallel dazu auch noch weitere Klagen. Es gibt eine Klage gegen die Banque de France und die BNP Paribas. Denen wird vorgeworfen, dass sie während des Völkermords Geldtransfer zum Kauf von Waffen für die Täter ermöglicht haben. Und vor dem Conseil d'État, da streitet auch der CPCR dafür, dass Frankreich nicht nur eben Verantwortung am Völkermord anerkennt, sondern eben auch sogar Mitschuld am Völkermord anerkennt. Also geht es hier eigentlich um viel mehr als nur um diese eine alte Frau in Paris. Es geht ja um die Frage, ja, ob Frankreich jemals wirklich zur Rechenschaft gezogen wird dafür, dass es 1994 aktiv auf der Seite des Habyarimana-Regimes stand, Soldaten vor Ort hatte und Geldflüsse ermöglichte. Und es geht auch um die Frage, ob die Überlebenden, ja, von denen viele ja als Babys ihre gesamte Familie verloren haben, überhaupt noch erleben werden, dass Gerechtigkeit gesprochen wird. Es gibt noch eine letzte Dimension, die man auch nicht vergessen sollte, die ich sehr, sehr interessant fand. Die hatte Dominic Johnson in seinem Taz-Artikel erwähnt. Kanzigas Sohn Jean-Luc, der gilt heute als wichtigste Verbindung zur Regierung der Demokratischen Republik Kongo, wo noch immer flüchtige Hutu-Täter Krieg führen und von der Rückeroberung Ruandas träumen. Also diese Geschichte ist also keine Geschichte der Vergangenheit. Sie ist eine Geschichte, die immer noch andauert tatsächlich und die ja eine direkte Linie in einen aktiven Krieg heute hat.
Was ich auch noch sehr interessant zu dem Thema finde, ist, dass die Unterstützung Frankreichs für das Hutu-Regime damals, also vor und auch während des Genozids teilweise noch, dazu geführt hat, dass in Frankreich geheime Archive angelegt wurden, wo das alles dann quasi verpackt wird und das auch ein Grund dafür ist, dass so wenig Anklagen zustande kommen, weil man halt an die Dokumente erst nach und nach rankommt. Also Macron hatte 2021 eben gesagt, wir erkennen unsere Mitverantwortung an und seitdem öffnen sich so ein bisschen die Franzosen für die Aufarbeitung, aber es ist wohl sehr, sehr schleppend.
So ein bisschen wie die Akten des hessischen Verfassungsschutzes bei den NSU-Morden, ne?
Tatsächlich.
So eine Geschichte, wo du auch gerne wüsstest, was habt ihr da eigentlich wirklich mit zu tun gehabt? Was immer wenn es um Ruanda geht, empfehle ich einen Film zu gucken, wenn man wissen will, was da passiert ist damals. Und das ist Hotel Ruanda. Das ist ein Spielfilm, der aber biografische Züge trägt. Also Hotel Ruanda gibt es mit Sicherheit irgendwo im Netz zum Streamen oder runterladen oder sowas. Und dann habe ich noch eine wichtige Ankündigung für dieses Wochenende. Vom 8. bis 10. Mai 2026 findet statt die 22. Stunde der Gartenvögel. Ist vom NABU, Naturschutzbund, ich weiß immer gar nicht, was die Abkürzung heißt.
Naturschutzbund. Deutschlands eigentlich, aber...
Jedenfalls, der NABU ruft halt dazu auf, dieses Wochenende eine Stunde lang Gartenvögel zu zählen. Einfach um zu gucken und hinterher zu wissen, wie viele Gartenvögel haben wir denn möglicherweise in Deutschland überhaupt? Also wie viele von den Milliarden Vögeln, die Katzen jedes Jahr fressen, sind denn am Leben geblieben? Meldeschluss ist 18. Mai, aber gezählt werden soll vom 8. bis 10. Mai. Wie das funktioniert, steht auf der Seite des NABU, das verlinken wir in den Shownotes.
Dann, ich weiß nicht, hast du noch eine Nachricht? Weil ich habe nur noch meine gute Nachricht.
Ach so.
Dann mach du doch zuerst noch deine andere Nachricht, weil wir enden immer mit der guten Nachricht.
Ich habe noch gesehen im Spiegel diese Woche eine Kolumne von Alexandra Zykunov. Darin sinniert sie, ich zitiere, darüber, was hinter dem sozialpolitischen Rollback steckt, den wir derzeit erleben. Dann bringt sie ein paar Beispiele, wo die Regierung ankündigt, sich anders zu verhalten, vor allen Dingen sich schlechter zu verhalten, als der Koalitionsvertrag das eigentlich vorsieht und als es eigentlich auch nötig erscheint, wenn man genauer hinguckt. Die kündigen das an, dann gibt es einen Aufschrei der Zivilgesellschaft, der Presse, die Regierung rudert zurück, verkauft das dann aber so, als hätten sie irgendwas verbessert, dabei haben sie einfach nur nichts verändert. So, und Zykunov sagt, die Regierung würde Scheinkrisen inszenieren, mit dem Ziel, einerseits von größeren Problemen abzulenken, die sie ja durchaus haben, andererseits aber, um Verwirrung zu stiften, um die BürgerInnen und die Medien zu überfordern und damit dann letztlich die, da zitiere ich sie wieder, die progressiven politischen Kräfte in Zivilgesellschaften zu ermüden, was sie ja auch tun. Ja, ich kann Trumps Fresse nicht mehr sehen und das ist Absicht.
Mhm.
Ja? Hat jetzt zwar nichts mit der Bundes-, doch auch, auf eine Art, aber nicht so sehr. So, sie bringt zwei Begriffe mit, die reaktionäre oder autokratische Regierungen beschreiben. Das eine ist Manufactured Crisis und Ruling by Distraction, also politische Strategien, Krisen größer wirken zu lassen, als sie tatsächlich sind, oder sie selbst erst zu erschaffen, wo keine Krise ist. So, dazu kommt dann immer noch so diese Alternativlosigkeit, die sie immer behaupten. Das, ich finde, man kann das sehr gut bei der Bundesregierung sehen. Und ich möchte einfach die Saat dieses Gedankens in alle möglichen Köpfe setzen. Weil vielleicht kommen wir irgendwann nochmal an einen Punkt, wo wir uns nicht mehr auf diese Art und Weise ablenken und ermüden lassen. Zu Manufactured Crisis und Ruling by Distraction hat sie auch zwei Links mitgeliefert, was ich erstaunlich finde für irgendeine deutsche Presseveröffentlichung, dass sie nach außen verlinken, weil normalerweise verlinken sie ja immer nur auf ihren eigenen Chat. Diesmal ist es nach außen gegangen, die tun wir auch in die Shownotes.
Wunderbar. Dann kommt hier die gute Nachricht. Ich habe ja vorhin schon von Phillips O'Briens Newsletter gesprochen, wo sich ja nicht nur die Analyse fand, dass seit dem 1. April im Irankrieg unterm Strich eigentlich nicht wirklich was passiert ist, sondern auch, dass anderswo sehr wohl etwas Erstaunliches passiert, nämlich in Bezug auf die Ukraine. Phillips schreibt, nachdem uns 15 Monate lang erzählt wurde, also uns, ne, den US-Bürgern und so, dass die Ukraine dem Untergang geweiht sei und keine Karten habe, they have no cards, ne, so Donald Trump-mäßig, gab es in den letzten Tagen eine bemerkenswerte Veränderung. Beginnen wir mit Trump. Er hasst Volodymyr Zelensky leidenschaftlich, verabscheut den ukrainischen Präsidenten wirklich. Gestern jedoch in einem faszinierenden Interview war Trump gezwungen, einige nette Dinge über Zelensky zu sagen. Und er hasste es ganz offensichtlich sehr. Trump hat nämlich gesagt, Zelensky ist ein gerissener Kerl. Die Ukrainer verlieren Territorium, aber das kostet Russland und sie sehr viel. Und jetzt kommt's. Ich mag Zelensky. Ich habe mich immer irgendwie mit ihm verstanden. Abgesehen von dem einen Moment im Weißen Haus, den ich für etwas aggressiv von seiner Seite hielt. Zitat Trump Ende. Unglaublich, wie er das nochmal umdreht, aber hey. Und weiter, natürlich kommt er auch nicht aus, ohne Folgendes zu sagen. Die Ukrainer kämpfen. Sie sind besser als jeder unserer NATO-Verbündeten. Sie sind in diesem Kampf besser als jeder in Europa. Also, Philipp schreibt, man merkt Trump halt an, dass er das sehr gehasst hat, aber dass es schon eine extreme Änderung im Ton gegenüber der Ukraine ist und das findet er sehr faszinierend. Und er vermutet, dass wahrscheinlich irgendjemand in seinem Geheimdienst ihm mal so ein paar Fakten gesagt hat, wie es denn gerade so läuft in diesem Krieg und wie Russland gerade so dasteht.
Ich wollte gerade sagen, das macht mir eher den Eindruck, als würde Trump gerade irgendwoher den Eindruck gewinnen, dass Russland, wie nennt man das, auf der Straße der Verlierer gerade ist. Und wenn Trump irgendwas nicht will, dann ist das zu den Losern gehören.
Also es sieht tatsächlich so aus, schreibt Phillips, dass, und das schreibt nicht nur er, das sagen viele, die russischen Verluste übersteigen jeden Monat das, was sie neu rekrutieren können. Im Moment ist es nur so, mathematisch kannst du sagen, ne, sie verlieren mehr, als sie rekrutieren können. Aber das könnte auch bald exponentiell werden, sagt er. Also weil es einfach so schnell geht und dass die Ukrainer sich eben wahnsinnig gut an diesen Krieg angepasst haben und ihre eigenen Verluste sehr gering halten, während sie immer weiter nach Russland vordringen können.
Ich denke gerade, jetzt ist doch jetzt Parade zum Sieg über das Deutsche Reich, wo sie ja also nicht müde werden zu warnen, dass die Ukraine bloß nicht die Parade angreifen sollte und sowas. Die Ukraine, ich vermute mal, dass sie nicht so blöd sind, diese Parade anzugreifen. Die greifen lieber alles andere an, wo jetzt keine Luftverteidigung mehr ist, weil sie die zur Parade abgezogen haben. Aber ich denke gerade, was hindert die Russen eigentlich daran, eine False Flag Bombe auf dieser Parade hochgehen zu lassen und einfach mal ein paar hundert oder tausend Zuschauer über die Klinge springen zu lassen, um dann zu behaupten, die Ukraine wäre es gewesen, um dann eine Rechtfertigung für eine Generalmobilmachung zu haben, um dann so viel Menschenmaterial zu haben für ihren Fleischwolf an der Front, dass die Ukraine es ohne uns nicht schafft.
Ich weiß es nicht. Also ich weiß nur, Putin hat auch schon länger keiner mehr gesehen. Der ist extrem paranoid. Immer mehr scheinen sich gegen ihn zu wenden. Und das passt auch zu dem, was in der Süddeutschen auch diese Woche stand. Sebastian Gierke hat da sich berufen auf verschiedene Experten und sagt, die russische Frühjahrsoffensive scheitert gerade.
Ja, dann können sie jetzt durchmobilisieren bis zur Herbstoffensive.
Ja, das Problem ist, ich glaube, alle sind gerade gegen Putin. So.
Vor allem Putin glaubt das.
Ja, das ist aber auch, also man kann eben, es gibt ja diese typischen russischen Militärblogger und die sind ja so ein bisschen prophetisch. Die sind nationalistisch, die sind teilweise auch Putin-treu. Und trotzdem zeigen sich immer mehr Risse, wo die halt einfach sagen, das läuft hier nicht so. Also wir verlieren diesen Krieg gerade. Das funktioniert so nicht. Die vergleichen eben mit Napoleon, also Putin, Napoleon. Und dass er gerade einfach das nicht schafft. Und ich glaube schon, dass es einen innenpolitischen Grund hat, dass Putin sich da nicht ran wagt. Also selbst mit einer False-Flag-Operation dürfte sehr in Frage stehen, ob er die Russen wirklich mobilisiert bekommt, ohne einen Aufstand.
Wo soll denn der Aufstand herkommen? Also wer soll,
von
wer
solchen
soll,
Millbloggern zum
ja,
Beispiel.
Aber was sind denn eine Handvoll Millblogger, die sich beklagen, die werden halt wegverhaftet und gut ist. Also die Leute sind ja, da ist ja niemand groß bewaffnet und könnte da einen Aufstand anführen oder so. Also da war, nee, das halte ich aber für, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Was ich mir noch besser oder noch schlechter vorstellen kann, ist, dass wir beide überhaupt auch nur ansatzweise dazu taugen, Russland-Exegese zu betreiben, fällt mir gerade so auf.
Das stimmt auch. Deswegen kommen wir lieber wieder zurück zur guten Nachricht. Ich mache noch ein bisschen weiter aus der Süddeutschen. Da sind auch, also der zitiert auch einige westlichen Experten, zum Beispiel einen ehemaligen australischen Offizier, der heißt McRyan, der eben auch sagt, es gibt eine Wende im Kräfteverhältnis zugunsten der Ukraine.
Entschuldigung, der heißt McRyan?
McRyan.
Ach so, okay, Entschuldigung.
Ja, und der analysiert auch, wie hat die Ukraine das eigentlich geschafft? Also wie hat sie es geschafft, dass jetzt sogar selbst Trump anerkennen muss, dass sie was geschafft hat? Und natürlich ist da an erster Stelle stehen die Drohnen. Also die haben einfach es geschafft, selber sehr viele Drohnen herzustellen. Die attackieren jeden Tag wirklich entlang der gesamten Frontlinie Flugabwehrsysteme der Russen, Bunker, Munitionsdepots, auch Lager, wo sich ganz viele Soldaten versammeln. Also das ist richtig gezielt, machen die sehr viel kaputt. Ja. Jeden Tag. Dann haben sie jetzt eben auch diese Langstreckenangriffe, also fliegen auch fast jeden Tag irgendwie Drohnen oder Marschflugkörper tief hinein nach Russland. Und haben da auch kritische Infrastruktur angegriffen. Wir kennen die Videos aus den sozialen Medien, wo dann wieder irgendwie eine Raffinerie brennt und überall Rauch ist. Und dann haben sie eben auch noch ganz viele Abfangdrohnen und die haben sie in solchen Massen mittlerweile oder können sie in solchen Massen herstellen, dass sie jetzt die sogar in die Golfstaaten exportieren im Krass. Rahmen dieses Iran-Krieges. Und was sie ja immer schon gut konnten, war militärische Taktik, also mit wenig Aufwand, großen Schaden anrichten, selber möglichst den eigenen Schaden gering halten und eben auch Einfallsreichtum. Also sie sind sehr innovativ. Unterm Strich, russische Militärblogger, Donald Trump und westliche Experten sind sich einig, es hat sich was gedreht. Und das finde ich die beste Nachricht eigentlich seit langem.
Und Donald Trump fand ich sehr lustig in dieser Aufzählung.
Naja, also der hasst Zelensky wirklich, sage ich auch schon seit Jahren. Der hasst ihn, seit Zelensky ihm nicht geholfen hat, gegen Joe Biden irgendwelche
Beweise zu fingieren. Ja, das und eben auch, da kann man ja nur wirklich, das kann man ja wirklich schon küchenpsychologisch analysieren. Trump ist der größte Feigling, der überhaupt nur da rumläuft. Und Zelensky ist wahrscheinlich einer der mutigsten Staatschefs, den das 21. Jahrhundert bisher gesehen hat. So, und selbst wenn Trump nicht die intellektuelle Kapazität hat, das sich herzuleiten, das zu begreifen, spüren wird er diese Lücke, die zwischen diesen beiden ist. Spüren wird er das. Das ist ja oft so, dass diese ganzen, also ich meine, je weiter nach rechts du kommst, desto größer ist ja auch die Feigheit eigentlich bei den Leuten, die dann wirklich sich stark fühlen in der Gruppe und so, wir kennen das ja. Und auch da hast du ja sehr oft diesen Effekt, dass die Intellektuellen nicht fassen können, was da gerade passiert, warum sie so sind, wie sie sind. Aber wenn du dann mal dich daneben stellst und guckst, dann fällt dir ganz schnell auf, dass die sehr genau spüren, was für ein Shit sie eigentlich sind, das aber nicht formulieren können. So, und das sehe ich bei Trump genauso. Also wenn der schon alles als feige bezeichnet hat, also ne, Soldaten, die sich erschießen lassen, Soldaten, die sich gefangen nehmen lassen, alles Feiglinge, aber er, der mit wegen Fersensporn nicht zur Armee konnte, er ist der mutigste und beste Typ. Also hört doch auf. Dass die Amis diesen Stuss fressen, finde ich immer wieder, also ich finde es nicht verwunderlich, weil ich habe Fantasyland gelesen, aber trotzdem irgendwie, man muss doch auch irgendwann mal erwachsen werden. Die feiern jetzt 250 Jahre bestehen und sind immer noch verhalten. Was rege ich mich auf?
Kommen wir zum Limerick der Woche. Wir hatten letzte Woche das wunderschöne Thema vom Jugendschreck. Und hier ist, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicker dazu gedichtet hat.
Wochendämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. Es ließ sich ein Zombie aus Viren zum Jugendschreck qualifizieren. Der Bildungsminister sprach: Wahnsinn, das ist er! Und ließ ihn als Lehrer amtieren.
Ich fand Peter Pfister schön, der auch einen sehr kreativen Umgang mit Namen hat. Einfach, wir geben den Leuten einfach Namen, die sich reimen, egal ob. Man fand bei Familie Hugenbreck nen Silberfisch wuselnd im Fugendreck. Die Tochter im Haus nahm schreiend reißaus, vorm rein biologischen Jugendschreck.
Ja, sind auch fies, die Biester. Ich nehme den von Regina Meier. Gegen die Teenies im Schulhofeck hilft kein hochfrequenter Jugendschreck. Was wirklich vergrämt, deren Zukunft lähmt, sind die Fossil-Opis der Öl-OPEC. Weil Öl-OPEC natürlich doppelt gemoppelt ist.
Ja,
aber wir wollen mal nicht so sein.
Interessant fand ich übrigens noch den Kommentar von Mitrandir, einer unserer ja. Hörer, der schreibt, zum Jugendschreck fragt er sich, ob das Thema hochfrequente Töne und Hunde nicht ein Hoax sei, weil er hätte das durchprobiert mit verschiedensten Frequenzen. Und ich muss dann immer dran denken, was unser Hund macht, wenn du den Induktionsherd einschaltest und der Topf das Zirpen anfängt, dann rennt die nämlich raus.
Ja.
Also irgendwie.
Also irgendwas gibt's schon, was denen Angst macht.
Aber was ist es?
Tja.
Wobei das auch ein Zirpen wiederum ist, das wir auch gut hören.
Wir hören
vielleicht,
das,
vielleicht
ja.
ist das in dem Frequenz. Ja, aber ich fand es einfach interessant, dass er da an 10 Hunden durchgetestet hat, wenn ich das richtig fest.
Ja, so habe ich es auch gelesen und gedacht. Also ich würde dich hier nicht in die Nähe von meinem Hund lassen. Entschuldigung, ich muss hier mal etwas in Ihrem Hund ausprobieren. Ja. Was nehmen wir denn für ein Thema diese Woche?
Ja, Chatbot.
Ja. Ja, Claudia, Chatbot. Ja, Chatbot ist gut.
Ja, Claudia kann man ja irgendwie da reinreimen.
Genau. Und damit sind wir beim Börsenticker. Montag.
DAX rutscht ab. Zu viel des Schlechten.
Dienstag.
DAX erholt sich kräftig.
Mittwoch.
DAX-Anleger scharren mit den Hufen.
Donnerstag.
Verlieren die Anleger die Geduld?
Freitag.
Anleger nehmen Gewinne mit.
Aha, naja, ist auch mal
ein
gut.
Ein Auf und Ab ist das an der Börse, ein Auf und Ab.
Dann kommen wir zum Faktencheck. Heute wieder mit Katharina Alexander. Hallo Katharina.
Hallo Katrin.
Was konntest du denn in den vergangenen 2 Stunden noch finden, was du gerne korrigieren oder einfach ergänzen würdest?
Also, ich habe eigentlich nur 2 Kleinigkeiten dabei. Das erste ist zur Studie aus den Niederlanden, die Holger zitiert hat, über Einsamkeit und Social Media. Er hat da was dazu gesagt, dass in der Studie untersucht wurde, wie sowohl aktive als auch passive Social Media Nutzung mit Einsamkeit zusammenhängt. Und auch wenn es irgendwie bei passiver Social Media Nutzung hat man, finde ich, eine klare Idee davon, was das bedeutet. Aber ich wollte mir mal angucken, was genau ist eigentlich mit aktiver Social Media Nutzung meint. Also muss ich auch selber posten und genau, habe mir da mal so ein bisschen diese Studie genauer angeguckt. Passive Social Media Nutzung bedeutet, dass Leute einfach nur scrollen und sozusagen gar nicht interagieren. Und aktiv meint aber auch schon, wenn man einfach nur Beiträge liked, kommentiert oder halt selber Informationen teilt. Und dann, ja, auch nur eine kleine Ergänzung. Der kanadische Premier Mark Carney hat seine Jahrhundertrede in Davos nicht letztes Jahr, sondern im Januar dieses Jahr gehalten.
Ah. Fühlt sich so lange her an.
Ich wollte gerade sagen, fühlt sich schon so lange her an, ist so viel passiert seitdem. Genau, und ansonsten habe ich noch ein paar Links für die Shownotes rausgesucht, aber keine weiteren Korrekturen.
Wunderbar. Dann vielen, vielen Dank und ein schönes Wochenende.
Danke gleichfalls. Ciao.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei allen, die diese Sendung überhaupt möglich haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt, dass ihr uns Geld überweist, dass ihr abonniert habt bei Apple Podcasts oder auch bei Steady. Und falls ihr noch nicht dabei seid, dann kommt hier ein kleiner Anreiz. Denn wenn ihr bei Steady Mitglied bei den Ultras oder im Fanclub werdet, dann lesen wir am Ende jeder Sendung euren Namen vor. Und das kommt jetzt.
Silvio, der jetzt mit Jasmin hört und darum zu den Ultras wechselt.
Dins 1.
Einige positive Effekte von Timmy dem Wahl. Erstens, Spendendauerauftrag an Sea Shepherd gestartet. Zweitens, das Thema war ein guter Arx-Lox-Kondensator. Goodbye, Timmy.
Eine ganz normale Reaktion auf die Weltlage.
Martin Afanasiev.
Guido Baulich.
Jan Beilicke.
Marc Prima.
Oliver Delpys Sidepiece.
Der Dösewicht hätte gerne von der Wochendämmerung den nächsten ETF-Tipp. In welchen Fonds soll er investieren? Können wir leider nicht machen.
Rinderfonds. Holgi empfiehlt öffentlich-rechtliche Premium-Dokumentationen. Diesen Monat Tschernobyl 86 in der ARD-Mediathek und Christoph weiß jetzt, warum er damals nicht im Sandkasten spielen durfte.
Silke Dietz.
Der Monkey-Dom Dominik Wagner.
Doppeldecker-Fahrrad.
Claude Fankhauser.
Olaf und Fiete.
Erik Fröhlich.
David Hasenbeck.
Adrian Hauptmann.
Stefan Havranek.
Der Jan.
Antjot Kästner.
Alexander Klink.
Christopher Kluwe.
Jessica Kogoy.
Sabine Köhnlein.
Sabine Lorenz.
Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
Der MECFS Awareness Day wird am 12. Mai gefeiert, um das Bewusstsein für myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom, MECFS, zu schärfen und auf die Herausforderungen der Betroffenen aufmerksam zu machen.
Rufus Platus.
Tobias Salin.
Jörg Schickis für noch mehr Flausch.
Maximilian Schiffers.
Simone Stolz.
So und dann muss und so weiter.
Jens Viehweg.
Bernd und Froschi Wehmöller.
Andreas Werner.
Justus Wilhelm.
Jan Rück.
Und hier der Fanclub.
Maike Ahrensen.
Bilo und Alice.
Timo Altfelder.
Katrin Apel.
Merzen, der Bauer hat Schmerzen, sagt Aua.
Matratze aus Spandau.
Matze aus Spandau.
Und so weiter und so weiter und so weiter, bis der Left Wing Commander.
Simon Axmann.
Dirk B.
Sebastian Banse.
Johannes Bauermann.
Thomas Bauer.
Ben.
Peter Blachani.
Jan Blendek.
Jerome Bochmann.
Ben finde ich eigentlich ganz cool. Major. Christian Bogen.
Memo an mich selbst, bitte geistreiches Bonmot für die Wochendämmerung ausdenken.
Björn Borner.
Markus Bosslet.
Es ist Herbst, ist es nicht.
Klaus Breyer.
Daniel Bruckhaus.
Martin Bucher.
Anka Carstens.
Tim Christan.
Clemens Langhans und Christoph Henninger und so weiter.
Christoph Henninger und Clemens Langhans, bleibt dieser Kommentar für die nächsten Wochen geschlossen.
Inspektor Columbo.
Gian-Andrea Konzett.
Katrin Czernotzki.
Thomas D.
Eigentlich heiße ich Dana.
Die Bären sagen Danke. Danke.
Der Wind, das himmlische Kind.
Alice de Chen.
Cristiano del Tauscho.
Weisheiten der Menschlichkeit Nummer 16. Erziehung ist immer bedürfnisorientiert. Die Frage ist, wessen Bedürfnisse dabei eigentlich im Mittelpunkt stehen.
Bundesweite Großrazzia bei rechten Jugendorganisationen. Ja, Sie haben richtig gehört. Diese Regierung geht tatsächlich mal gegen Rechte vor. Und nach derzeitigen Informationen wurden dabei nicht mal CDU-Mitgliedsanträge verteilt.
Beni Dingster.
Marius E.
Felix, der immer noch einfach nur schlafen will.
Clemens Elskamp.
Ente.
Roland Erk.
Die ungarische Sprache ist eine utopische Sprache. Es gibt kein grammatisches Geschlecht, weder für Substantive noch für Pronomen.
Schöne Nachricht auch diese Woche. Einer von diesen Medienunternehmern, die Orbans Freunde waren und sehr viel Kohle zugeschanzt gekriegt haben und sehr viel Propaganda verbreitet haben, hat angeboten, dem Staat seine Unternehmen zu schenken. Ja. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Stan Fakeman.
Matthias Flader.
Der Flop.
Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
Oliver Förster.
Der Vorsieber.
Olli Frank.
Fahrradfahren auf Katan, Gali, Grülise.
Sam weiß gar nichts.
Du und ich, Hand in Hand, gehen wir zum Dönerstand.
Alexandra Glück.
Eine Zellkolonie, die sich für eine gewisse Zeitdauer zusammengefunden hat. Die Einzelheiten teilen sich und sterben ab, angetrieben von einer glühenden Wolke aus elektrischen Impulsen und einem auf prekäre Weise gespeicherten Code aus Kohlenstoffatomen.
Der Gotti.
Ja. Jörn, Anne Göttich und Maurice Kloß sagen Danke für die wöchentliche Bereicherung.
Wolf Gratz.
Daniel Griesel.
Steffi, ja genau die Steffi, hat ihren jährlichen Bonus bekommen und investiert jetzt in die Wochendämmerung. Grüße auch an Sebastian. Ach, die Steffi. Hallo Steffi.
So long and thanks for all the fish. Gruß Martin.
Sally der Pinguin grüßt alle, die sie kennen.
Der Lux grüßt die Elke-Mama, Sally den Pinguin und ihren Papa.
Der Schommi grüßt Ivo, der hoffentlich auch bald Mitglied im Fanclub wird.
Sebastian Z. grüßt Lisa W. aus O. und dankt ihr für die Empfehlung der Wochendämmerung. Update, sie hat es schon bemerkt. Jetzt muss ich mir etwas Neues ausdenken.
Cecilia Meribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
Annika H.
Simon Hägler.
Janke Hamann.
Antje Hanuschka.
Andrea und Hans.
Hans Hansen.
Silke Hartmann.
Der Alexander Hauser.
Katrin Hauser.
Sabine Haider.
Hans Herbst.
Ralf Herbst.
Tobias Herbst, Blumenbotschafter, sagt, denkt ans Pflanzengießen und tut es auch, vom dran denken passiert nichts.
Katharina Herbst und die Plüschmonster.
Nies und Hilke.
Kurt C. Hose.
Katharina Höll.
Benjamin Hupp.
Sim, Salabim, Bamba, Saladu, Saladim, Ibims, Roland, der Freshcuber.
Hättest du auch singen können.
Sim, Salabim, Bamba, Saladu, Saladim.
Ibims, Roland, der Freshcuber. Simsalabim, Bamba, Saladu, Saladim. Anja und Jan in Bielefeld.
Nils Israel.
Der Oberfrittenbach ist ein typischer Emmentaler Graben.
Der Oberemmengraben ist ein typisch Frittentaler Bach.
Atmet ein, volle Lunge, jedes Mädchen und jeder Junge. Ist in meinen Pups verliebt, mein Pups kommt, sieht und siegt.
If you put your hand in the crack and you won't get it back, it's a moray.
Annette, jeden ersten Sonntag im Monat Digital Independence Day.
Michael, yes.
Tobias Johannes.
Micha K.
Tobi K.
Philipp Kaden.
Bettina Kairis.
Skandal, die deutsche Bevölkerung und so weiter.
Kamikasi.
Jasmin Kiesel-Lehrmack.
Tim Klausmeier.
Andreas Klein.
Isolde Klein.
Danny Knedler.
Anna und Hagen von der Kanzlei Knowles und Zalewski.
Patrick König.
Magali Kreuzfeld.
Thomas und Corina.
Thilo Künstler.
Dem Kopetzki.
Jeanette Lechner.
Nicht Lea.
Dietmar Lesen.
Dennis Lichtentäler.
Eva und Andreas, Liebe als Botschaft.
Detmar Liesen.
Nico Linder.
Samuel Lipke.
Mein Name ist Ipsum, Lorem Ipsum.
Isolde Maduschen.
Robert Manik.
Nevermind.
Die Messboje, Mist.
Johannes Möller probiert auch mal aus, den Namen zu ändern.
Die Mulle.
Roland Lunatic.
Celine Neubich.
Katrin Neumann.
Gung und so weiter.
Frank Nitsche.
Agnes Nöll.
Thorsten W. Noll.
Jennifer und Norbert.
Bernd Nossem.
Ist der Abspann eigentlich geeignet, um Dinge zu leaken, oder steht dann die Staatsanwaltschaft bei euch? Die steht dann bei dir, mein Freund, wir wissen, wo du wohnst.
Michael Ott.
Axel Philipsenburg.
Nils Plantold.
Josef Porter, mein Freund, ist auch so ein alter Sacksprech, ne? Mm. Hör mal, Fräulein. Hör mal, Fräulein, ist mein Freund eigentlich alter Sacksprech? Axel Philipsenburg.
Nils Plantold.
Josef Porter.
Nick Braus.
Sebastian Quapp.
Frau Rabe gedenkt den Befreiungstag. Nie wieder ist jetzt.
Axel Rasmussen.
Adrian Renner.
Norbert Renner.
Sabine Repschläger.
Matthias Richter.
Miriam Richter wieder Henker.
Marc Riese.
Halt dich an deiner Liebe fest, Rio Reiser.
Lilly Rohe.
Sven Rudloff.
Moss the Techie wünscht der Tech-Löwen entführenden Person, dass alle gestohlenen Plüschis dich im Traum verfolgen und nie, nie, nie sagen. Sachdienliche Hinweise bitte an Löwenhilfe mit OE at tech oder so text.guru. Löwe, komm nach Hause.
Jürgen Schäfer.
Ralf Schmauder.
Janis Schnitzer.
Dirk Schumann.
Lisa und Sebastian.
Konse Skibidibi.
Daniela Stark.
Thomas Stein.
Sabine Stern.
Suse und Martin Stöckert.
Heike Stoll.
Günter Stück.
Claudia Tajow.
Claudia T. aus D. wieder zu Hause im schönen Ruhrpott.
19.
Somebody once told me the world is gonna roll me.
Moritz Tim.
Ja, würde den Timmy überhaupt in Enlo Murks U-Boot passen?
Die Jule und der Pascal.
Und Anna und Gregor sind hoch erfreut, denn sie
sind in der Grillsaison angekommen und Priscilla und Chris Walsworth sorgen für hochprozentige Salate und bunte Getränke. Cheers.
Martin Unterlechner.
Jan van Finkenreue.
Da waren sie wieder, meine drei Probleme. Vergesslichkeit, Dings und das andere.
Das ist ein verhohnepiepelter Name.
Robert Ferst.
Felix sagt, vielen herzlichen Dank.
Audra Fischer.
Familie Werze.
Luisa Weyers.
Martin Wittmann.
But why?
Thomas, grüßt Omas gegen rechts. Wir sehen uns am 9. Mai auf der Prüfdemo in unserer Landeshauptstadt.
Tobias Wirth.
Stefan Wolf.
Cindy und Timmy Wüst.
Heike und Axel Z aus Z.
Zweitverschwendung, Zeitverwendung.
Stefan Zimmermann.
Mitobanavk.
So haben sie mit dem Kopf und dem Mund den Fortschritt der Menschheit geschaffen, doch davon mal abgesehen. Und bei Lichte betrachtet sind sie im Grunde noch immer die alten Affen. Ja, ja.
Im Übrigen ist diese eine Recherche, die ich letztens erzählt hatte, über Berlin, die Modalfilter.
Ja.
Die war von Martin Ballasch im Tagesspiegel. Ja. Und ich habe das überhaupt nicht gerafft. Also ich habe es gar nicht gemerkt.
Weil du immer die Namen von den Leuten nicht liest.
Ja, ich habe das, bis er dann irgendwie schrieb, hui, meine Recherche war in der Woche. Oh. Ja, also danke Martin, toll.
Danke Martin.
Lernu Esperanton,
Jule Krohn,
Heiko Linke
und Uwe Zieling. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank für den Lebensunterhalt.
Und das war die Wochendämmerung von Freitag, dem 8. Mai 2026. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.
Tschüss.